Unternehmen. Da haben wir auch geantwortet, dass es ja eine Konkretisierung der Form des Menschseins ist. Wobei wir unter der Form des Menschseins, kurz gesagt, die Geistigkeit des Menschen als Wissen und Wollen, als reflexives Wissen und Wollen verstanden haben. Und wir haben nur darauf hingewiesen, dass wir vom Recht als einer Konkretisierung dieser Form zumindest auf die Form zurückfließen konnten. Dass Menschen überhaupt wissende und wollende Lebewesen sein müssen, dass das Recht selber aber in der Zeit entstanden ist und in der Zeit veränderlich ist und möglicherweise auch in der Zeit wieder vergehen wird. Das können wir jetzt noch nicht sagen. Konsequenz daraus war auf jeden Fall, dass wir auf das Recht nicht bloß von der Form des Menschseins her eingehen können, sondern auch die historische Entstehung zumindest nachkonstruieren sollten und verschiedene Punkte im Rahmen der historischen Entwicklung des Rechts. Also dass wir die Form des Menschseins in gewissen Konkretisierungen betrachten müssen und daher auch an die Geschichte halten müssen. Offen ist, welche Tendenz dann dabei rauskommt und wohin sich das Recht entwickeln mag, möglicherweise auch bis zu einer idealen Realisierung der Form des Menschseins. Das hieße dann, dass Recht und Gerechtigkeit in ihrer Vollendung zusammenfallen. Oder dass in der Vollendung des Rechts die Gerechtigkeit eingeholt wird und die Menschen vollkommen verwirklicht. Das ist ja mit dem Anspruch, das Recht soll gerecht sein, im Grunde genommen immer schon angeleitet. Ich bin dann eben auf die Frühzeit der Menschheitsgeschichte eingegangen. Wir haben einmal überlegt, ob hier schon Recht vorhanden war. Und wir haben gesehen, dass die Menschen ursprünglich eben in der Form von Jägern und Sammlern zusammengelebt haben in umherziehenden Horden und dass diese Horden aber wesentlich in ihrem Zusammenhalt wesentlich nützlich waren für die Existenz der Individuen überhaupt. Also das einzelne Individuum konnte sich nicht alleine durchschlagen in dieser Zeit. Es hat hier auch schon, wie wir gesehen haben, verschiedenste Regelungen des Zusammenlebens gegeben, also vor allem auch solche, die den Menschen völlig selbstverständlich waren, was die Beziehung zwischen den Menschen betroffen hat. Also eine gewisse Arbeitsteilung haben wir gesehen, vor allem zwischen Männern und Frauen, Jagen und Sammeln. Dann ein gewisser Ausgleich des Gebens und Nehmens war festzustellen. Dann auch Exogamie und Inzestverbot, also eine psychisch günstige Art der Vermehrung auch. Und das Eigentum hat es nur in persönlicher Form gegeben, aber nicht so, dass man es horten konnte in Menge und dann womöglich vererben konnte, sondern nur was einem persönlich gehört hat. Konnte ja auch nicht den der Schatz mitgeschleppt werden auf diesen Wanderungen der Jäger und Sammler. Diese Regelungen waren den Menschen weitgehend selbstverständlich und trotzdem konnten sie natürlich übertreten werden. Aber diese Übertretung wurde eben nicht als Übertretung einer allgemeinen Regel aufgefasst, sondern als Verletzung von bestimmten Personen. Als Schädigung von einzelnen Personen. Und sie wurden auch üblicherweise nur schwach sanktioniert, diese Verletzungen. Und wenn es gar nicht anders gegangen ist, hat es immer noch die Möglichkeit gegeben, dass jemand in eine andere Horde gewechselt hat. Musste sich allerdings dann auch wieder irgendwie anpassen. In Beziehung zur Natur war das auch sehr eng, habe ich darauf hingewiesen. Und da hat es dann sowas wie eine religiöse oder mythische Begründung des Verhaltens gegeben. Und wie man mit den Tieren umgeht, wie man mit den Schwanzen umgeht, wie viel gejagt werden kann, auch gewisse Identifikationen mit Naturphänomenen. Das alles war in etwa durch eine vage Vorstellung eines allgemeinen höchsten Wesens zusammengehalten. Das kommt ja auch ein natürlicher Umstand sein, wie zum Beispiel der Wald. Das ist höchstens. Also kein Recht im Sinne einer vorgegebenen Satzung, an die sich alle zu halten haben, sondern also kein Recht im Sinne von menschengesetzter Sache, ne, sondern vorgegeben, mehr oder weniger natürlich oder übernatürlich und selbstverständlich. Es sind Regeln da, die auch zum großen Teil eingehalten werden. Was sich dagegen stellen kann, ist das besondere Interesse der einzelnen Mitglieder. Die können natürlich auch abweichen. Der Egoismus, die Vertretung der bloßen eigenen Interessen gegenüber den Interessen der Gemeinschaft ist doch immer auch schon als Provokation mit dabei. Und die Möglichkeit, hier sich gegen die Gesellschaft zu stellen, beziehungsweise gegen diese Gruppe zu stellen, ist sehr wohl gegeben. Das Individuum hat sehr wohl zu entscheiden zwischen diesen Möglichkeiten. Das eine natürlich, die Allgemeinheit, die hier, oder die Rücksichtnahme, die Anpassung an die Horde, ist natürlich als das Gute gekennzeichnet und das Ausscheren aus dieser Anpassung als das Böse. Auf jeden Fall besteht die Wahl zwischen diesen beiden Seiten. Man könnte auch sagen, zwischen Allgemeinheit und Vereinzelung. Der Gegensatz ist aber noch nicht sehr groß. Die Provokation ist noch nicht so stark, weil ja überhaupt die Interessen der Einzelpersonen in dieser Art von Gemeinschaft sehr gut abgedeckt werden. Die Beziehungen zueinander sind ja ganz persönliche. Es ist ja eine ununterbrochene Rücksichtnahme auf speziell die jeweiligen Individuen. Es steht ja nicht eine anonyme Allgemeinheit zur Einzelindividualität gegenüber. Die Individuen sind eben nicht von so einer Institution abhängig, sondern sie sind voneinander ganz konkret abhängig und stellen sich aufeinander ein. Daher lässt sich es auch durchführen, dass das Einschreiten gegen solche Übertretungen sehr mäßig erfolgt. Die Gesellschaft regelt sich diesen Zusammenhang selber, es bedarf keiner intensiven Strafen. Und es bedarf auch keiner Führungskräfte oder Führungsschichten, sondern es lässt sich alles im Selbstverständnis der Individuen aushandeln. Sogenannte akephale Gesellschaftsform oder egalitäre Gesellschaftsform, haben wir gesagt. Ein gewisser Wandel tritt dann ein mit der Sesshaftigkeit. Mit Ackerbau und Viehzucht. Hier werden viel mehr technische Errungenschaften auch hervorgebracht. Es werden Überschüsse erwirtschaftet. Die Bevölkerungszahl steigt und die Gesellschaft ordnet sich immer mehr, teilt sich auch ein, vor allem in Großfamilien, die dann zusammen in noch größeren Dörfern leben und sich organisieren. Damit kriegt auch das Eigentum schon einen viel größeren Stellenwert und überhaupt die Verwandtschaftsbeziehung, der Ahnenkult, ne? Religion greift immer mehr ein in das Zusammenleben. Kristallisieren sich auch schon gewisse Führungspersönlichkeiten heraus, deren Rolle aber anfangs noch darin besteht, in Konflikten zu vermitteln. Also möglichst Kompromisse zu erzielen, Verhandlungen zu leiten. Also nicht in der Befehlsform, sondern einfach als Vermittler zwischen den einander gegenüberstehenden Parteien. Die Rache, also die Selbsthilfe der einzelnen Personen gibt es zwar auch, aber die hält sich auch in Grenzen. Das alles ist noch nicht in einer Weise organisiert, dass größere Spannungen aufgefangen werden müssten. Die Spannung ist zwar gegenüber den früheren Formen des Zusammenlebens schon etwas größer geworden, aber sie ist immer noch im persönlichen Bezug zueinander zu regeln. Also auch hier kein Recht im fixen Sinn, sondern eine flexible Ordnung, die einmal so, einmal anders interpretiert werden kann, die sich auch an die Situation anpassen kann, die vor allem an Kompromissen orientiert ist. Die Spannung steigt deswegen zwar trotzdem, weil ja die Eigenständigkeit gegenüber der Natur die Beherrschung der Natur auch den Eigennutz der Individuen zum Vorschein bringt. Die Individuen werden sich ihrer selbst immer sicherer und bestehen auch auf ihren eigenen Interessen immer mehr, sodass die Großfamilie und die Dorfgemeinschaft immer strengere Zügel anlegen muss, um den Egoismus im Rahmen zu halten. Und in den Individuen selber tauchen dann eben auch solche Gefühle auf, wie Hass oder Habgier oder Eifersucht, die dann möglicherweise negativ nach außen wirken und wo dann die Umgebung sagt, du hast mich verhext, ne? Du hast böse Gedanken gehabt, und da kann man dann gegen solche Vorgänge einschreiten mit Magie und positiver Zauberei. Ne? Sodass die Menschen immer mehr Bewusstsein davon bekommen, dass sie dem Egoismus nicht nachgehen sollen. Ich habe da noch auf eine zweite Spielart hingewiesen, die aber ähnlich organisiert ist, nur eine andere Produktionsweise hat, nämlich die Hirten, die nomadischen Hirten, die sich speziell auf die Viehzucht verlegt haben. Auch bei ihnen eine ähnliche Organisation, eine ähnliche Orientierung an einer Religion, die aber immer noch flexibel ist, die sich immer noch den Umständen anpassen kann und die auch Einflüsse von außen verarbeiten kann. Der nächste Schritt ist dann der zur Herrschaft. Wir haben gesagt, das ist einfach Faktum, dass aus solchen egalitären Gesellschaften letztlich Herrschaftsverhältnisse entstanden sind, und wir können es nur vermuten, ohne die genauen Hintergründe aufdecken zu können, aber wir können vermuten, wieso das entstanden ist. Ja? Die Tendenz ist ja in dem, was ich bisher gesagt habe, ohnehin schon enthalten. Durch die Entwicklung, durch die Steigerung der Macht über die Natur steigert sich eben auch der Egoismus der Einzelpersonen. Ja? Die Sprecher oder Vermittler, diese Ältesten in einer solchen Dorfgemeinschaft müssen immer fester eingreifen, müssen immer mehr anziehen. Es tendiert alles dazu, dass diese Oberhäupter eine Befehlsgewalt bekommen, dass sie wirklich zu autoritären Häuptlingen dieser kleinen Gemeinschaften werden. Und dann steigert sich eben gerade dadurch auch wieder noch der Egoismus, weil gerade in der Position kann man natürlich das eigene Interesse besonders gut verwenden. Das kristallisiert sich dann noch mehr heraus, dass gerade die Führungspositionen durch egoistische Leute ersetzt werden, beziehungsweise wenn sie besetzt sind, dass dann die eigenen Interessen besonders auf Kosten der anderen auch vertreten werden. Und dadurch steigt immer mehr die Spannung. Ja, und mit der Spannung zwischen den Menschen muss auch die Herrschaft immer stärker werden. Das dürfte sich besonders in den nomadischen Hirtenvölkern ausgewirkt haben, die zuerst einmal solche Herrschaftsverhältnisse etabliert haben und die dann ihre eigene Aggressivität nach außen gelenkt und andere Bevölkerungsgruppen unterworfen haben, vor allem irgendwelche Ackerbauern, die noch friedlicher waren. Und so kommt dann allmählich eben dazu, dass sich überhaupt eine Oberschicht, eine Führungsschicht etabliert oder unterworfen. Und es kommt auch dazu, dass eben der Umfang der Bevölkerung immer größer wird, dass der Herrschaftsraum immer größer wird, dass sich Städte herausbilden, die über das umgebende Land oder einen Großraum dann allmählich dominieren müssen, und die ganze Herrschaft muss nun in völlig neuer Weise geordnet werden. Die Mittel, die nun einen solchen Großraum überhaupt verwalten lassen, sind in erster Linie Gewalt und Grausamkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber eine religiöse Legitimierung dieser Gewalt, was sich gegenseitig stützt, ne, weil der Erfolg einer Gewalt in diesem Zusammenhang eben zugleich die Überlegenheit der Religion, die die Herrschenden vertreten, zu beweisen scheint oder für die Beherrschten, für die Unterliegenden zu einem guten Teil beweist. Und daher wird eben dann durch den Erfolg selber auch wieder und durch die Religion, die dahinter steht, die Grausamkeit und die Gewalt legitimiert. Tendenziell sollen und werden die Individuen möglichst atomisiert. Ja, ihren Verwandtschaftsverbindungen herausgelöst werden und direkt, möglichst direkt der zentralen Macht unterworfen werden. Und die sollen auch an diese Organisation als gerechte Organisation möglichst glauben. Und wenn das der Fall ist, habe ich Sie darauf hingewiesen, dann ist das, wenn also die Unterliegenden, die Beherrschten wirklich so überzeugt davon sind, dass sie trotz aller Gewalt und Grausamkeit gerecht behandelt werden, dann ist das nicht nur eine Sache der äußeren Dominanz oder des Unterliegens unter den Stärkeren, sondern was mitspielt, ist auch das, dass der eigene Egoismus schon zu einem gewissen Schuldgefühl geführt hat. Ja, im Laufe dieser Entwicklung ist der eigene Egoismus ja als böse gekennzeichnet worden und der eigene Egoismus ist natürlich immer da und ist immer bewusst. Ja, ob wir ihm jetzt wirklich folgen oder ob es nur eine Anwandlung dazu ist, ist gleichgültig, ist das Bewusstsein da, dass ich meine eigenen Interessen gegen die der Gesellschaft und Gemeinschaft anstreben möchte, und das ist jetzt vom ganzen religiösen Hintergrund her total verwerflich. Ja, da entstehen dann die Schuldgefühle. Und das mag vielleicht, habe ich Sie darauf hingewiesen, noch in verstärktem Maße eintreten bei solchen kleinen Häuptlingen, ne, die also ihren Egoismus schon etwas ausleben konnten, und die dann wirklich unter einen überlegenen Herrschaftsdruck geraten, eines großen Herrschers. Also die Erlaubnis dazu, das eigene Interesse auf Kosten der anderen zu vertreten, das können wirklich nur gottähnliche oder göttliche Personen haben. Ja? Und die schwingen sich dann auch wirklich zu Herrschern auf und üben dann das Recht aus gegenüber den Beherrschten, die dann selber wieder von ihrer Sicht her glauben, der Zwang, der ihnen hier angetan wird, sei berechtigt. Ja, eben von ihren Schuldgefühlen gegenüber dem eigenen Egoismus her. Und auch deshalb, weil sie natürlich in sich selbst Bewusstsein von einer übergeordneten Instanz oder Ebene in sich haben. Ja, jede Person ist ja zugleich auch Wissen und Wollen, hat diese allgemeine Form des Menschseins in sich, aber gerade dazu mal und auch bis weit in die Gegenwart hinein könnte man sagen, die meisten Personen erkennen dieses Prinzip in sich nicht. Sie wissen zwar davon, aber sie erkennen es nicht. Sie wissen nicht, was es ist. Sie haben nur das Bewusstsein von einer übergeordneten Instanz. Und dieses Wissen lässt sich nun hineinprojizieren in irgendwelche bestehenden Herrschaftsverhältnisse. Die Herrscher selber sind dieses übergeordnete Prinzip. Und das Recht, das sie verordnen, das sie durchführen, das muss eben dann auch gerecht sein. Also von Bewusstsein der allgemein menschlichen Form und dessen, was ihr vielleicht noch zugrunde liegen mag, darüber werden wir dann vielleicht am Ende des Semesters noch sprechen, von diesem vagen Bewusstsein der Form lassen sich bestimmte Inhalte interpretieren. Wir legen in die vage bewusste Form dann ganz konkrete Inhalte hinein. Von der Situation abhängig eben die Personen und Gesetze und Institutionen, die sich aufdrängen und die behaupten, das Göttliche wirklich zu vertreten. Und damit ist also überhaupt jetzt die Selbstgestaltung der Gesellschaft völlig zerbrochen, die wir ursprünglich bei den Jägern und Sammlern am schönsten wirklich gesehen haben. Zugunsten eines Dualismus von Herrschenden und Beherrschten. Das bricht beides auseinander. Ein Dualismus auch von anonymer Staatsmacht und einzelnen Individuen. Weil die Herrscher natürlich jetzt überhaupt keine persönliche Beziehung mehr zu den Beherrschten haben. Es sei denn in der obersten Riege der ganzen Hierarchie. Ja? Aber insgesamt kennt der Herrscher natürlich nicht mehr seinen Vergeber. Also in den Menschen selber wird die Differenz von Einzelnen und Allgemeinen in aller Schärfe bewusst und sie realisiert sich auch gesellschaftlich. Die einzelnen Individuen stehen einer anonymen Allgemeinheit gegenüber, die sich rechtlich formuliert. Und was zu dieser ersten Form des Staates hinführt, ist eben auch das Schuldgefühl gegenüber der eigenen Besonderheit. Und so werden die Menschen sowohl äußerlich versklavt als auch innerlich, weil sie das akzeptieren, weil sie das auf sich nehmen, weil sie das berechtigt finden. Und damit ist die ganze Unterdrückungsform auch noch religiös fundiert. Wird auch noch akzeptiert als das, was göttlich vorgesehen ist. Also, bestimmte Personen können sich in einer historisch günstigen Situation aufschwingen zu solchen Herrschern, die eben von den anderen Menschen für göttlich gehalten werden und die wegen ihres eigenen Erfolges sich möglicherweise auch selbst für göttlich halten. Das ist eine ganz schöne Leistung. Solche Überlegenheit auch über die Schuldgefühle, die da herangezüchtet wurden, zu gewinnen und sich über die anderen zu erheben und ihnen die Gesetze zu geben, über einen solchen Großraum von Beherrschern. Und an der Spitze einer immensen Hierarchie zu stehen. Also von Kriegern, von Beamten, von Priestern, das alles läuft in der einen Person zusammen. Und diese Person repräsentiert dann Recht und Gerechtigkeit in einem. Das ist die Wurzel, die göttliche Wurzel des Rechts und daher muss das Recht auch gerecht sein. Aber dieser konkreten gesellschaftlichen Form, die sich in den orientalischen Despotien, in Mesopotamien und in Ägypten realisiert hat, diese bestimmte historische Form ist natürlich rückgebunden, wie wir gesehen haben, an die allgemeine Form des Menschseins. Dass die Menschen überhaupt reflexive Wesen sind und ihre Wertsetzungen durch den Willen auch realisieren können. Diese allgemeine Form liegt zugrunde, auch die, man könnte auch sagen, die Gleichartigkeit der Menschen, dass sie überhaupt reflexive, wollende Wesen sind. Aber sie wird nicht als solche erkannt, sondern wird konkretisiert als Unterordnung unter Herrschaftsverhältnis. Also der Grund des Rechts, diese allgemeine Form, wird identifiziert mit dem vorhandenen Recht selber. Und daher fallen Recht und Gerechtigkeit in eins zusammen, subjektiv für die Beherrschten. Und das ist eine Konstellation, die sich nicht unbedingt historisch in der Form der Despotie, dieser möglichst vollkommenen Herrschaft realisieren muss. Sie kann auch in weniger schroffen Herrschaftsformen entstehen. Es muss nicht eine solche radikale Kluft zwischen Einzelnen und Allgemein geben, wie sie in solchen Despotien auftritt. Das war ungefähr der Verstand vom letzten Mal. Ja, was sich jetzt auf jeden Fall herausgestellt hat, historisch, das ist, dass nur diese größeren Formen des Zusammenlebens, wo eine gewisse anonyme Allgemeinheit den einzelnen Individuen gegenübersteht, dass nur eine solche Form geschichtsmächtig weiter den historischen Lauf bestimmen kann. Ja? Diese Organisationen, diese Staaten haben sich dann eben durchgesetzt. Die bestimmen dann, was historisch weiter geschieht. Und die sind in der Weise herrschaftlich organisiert. Die kleinen, vielleicht am Rand noch irgendwo bestehenden, archivalen Gruppen, die sinken zur Bedeutungslosigkeit heran. Oder sie werden einfach irgendwie integriert und aufgesaugt. Also die haben keinerlei Geschichtsmächtigkeit mehr. Der Lauf der Geschichte ist nun geprägt von rechtlich organisierten Staaten, von herrschaftlich organisierten Staaten. Aber klarerweise ist das Recht nicht wirklich aus einer göttlichen Quelle entstanden. Das haben wir jetzt gesehen, wir haben es natürlich von außen betrachtet, aber wir haben den unterworfenen und teilweise auch vielleicht sogar den den Herrschenden zugebildet, dass sie an diese Göttlichkeit des Rechts glauben. Dass sie sich in der Weise damit identifizieren. In Wirklichkeit ist es natürlich nach einer längeren Anlaufzeit des menschlichen Zusammenlebens durch Menschen selber geschaffen worden, das Recht. Durch Menschen, für Menschen. Durch Menschen, die eben die Kraft gehabt haben, sich zu solchen herrschenden Persönlichkeiten aufzuschwingen. Trotzdem bleibt das Recht ein unvollkommenes Herrschaftsinstrument. Und die Schwächen dieses Herrschaftsinstruments stellen sich dann auch historisch allmählich immer mehr heraus. Es ist auch ganz klar, dass das Zusammenleben einer großen Zahl von Menschen viel zu komplex dafür ist, um es insgesamt und in jeder Hinsicht rechtlich zu regulieren. Es kann überhaupt nicht alles rechtlich geregelt werden, was sich hier zwischen den Menschen abspielt. Also das Recht etabliert sich überhaupt nie vollkommen lückenlos. Es muss immer noch Spielraum lassen für andere Arten von Beziehungen zwischen den Menschen. Nicht nur rechtliche Beziehungen. Also Beziehungen der Freundschaft, der Liebe, Beziehungen auch der Verwandtschaft. Die sind immer noch sehr wichtig, die sind nie ganz verschwunden. Oder auch einfach außerrechtliche Absprachen zu irgendwelchen bestimmten Zwecken, die sich aus der Situation ergeben. Oder irgendwelche außerrechtliche Organisationen. Es können auch noch irgendwelche aus der archaischen Epoche weiter tradierten Bräuche, Sitten, Gewohnheiten auftreten, die das Zusammenleben regeln zwischen Menschen, in die nächste Ordnung hineinbringen. Also es bleiben eine ganze Reihe von Alternativen zum Recht vorhanden, weil das Recht nicht lückenlos funktioniert. Und dadurch entstehen natürlich auch gewisse Spannungen oder werden Spannungen aufrechterhalten zwischen den Beherrschten und den Herrschern. Weil eben die Orientierung nicht nur in dieses Machtzentrum hineingerichtet ist, sondern auch eine relativ selbstständige Art der Beziehung zwischen den Menschen vorhanden bleibt. Dazu kommen dann noch Rangkämpfe an der Spitze der Hierarchie. Die den Herrschern nahestehenden Personen durchschauen natürlich relativ leicht die Schwächen einer Einzelperson, selbst wenn es der Gottkönig sein sollte. Die durchschauen sehr wohl, dass da ein Mensch vor ihnen steht und versuchen dann eben auch diese Position zu erreichen. Also das Recht als Herrschaftsinstrument ist jederzeit umstritten, weil die Herrschaft umstritten ist. Natürlich kann es nicht irgendein kleiner Bauer am Lande versuchen, aber in der Hierarchie, je weiter oben die Menschen stehen, desto leichter ist es ihnen möglich, hier zu versuchen, an die Herrschaft zu kommen oder die Herrschaft irgendwie zu manipulieren, in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen, zu eigenen Gunsten. Und das meist eben aus egoistischen Motiven, die es prinzipiell auf jeder Ebene, die ich genannt habe, auf jeder Ebene der allgemeinen Beziehung zwischen Menschen, den Frieden stören kann und das Eigeninteresse des Individuums gegen diese Verbindung mit den anderen mobilisieren kann. Also der Egoismus ist eine zusätzliche Kraft, die auf allen Stufen des gesamten Staatsgebietes Unordnung und Unfrieden schaffen kann. Sie sehen also, von vielen Seiten her zeigt sich, dass das Recht Grenzen hat. Und es zeigt sich nicht nur im Rahmen eines Herrschaftsbereichs, sondern es zeigt sich natürlich auch dadurch, dass dieser Herrschaftsbereich äußere Grenzen hat. Es gibt auch außen noch große Machtgebilde. Und das ist insgesamt schon eine machtpolitische und ideologische Provokation für die Herrscher. Sie werden ununterbrochen daran erinnert, dass ihre Macht nicht grenzenlos ist. Und die Mächte belauern sich dann auch gegenseitig und versuchen die Gelegenheit zu finden, eine die andere zu unterdrücken und ihnen das Recht und die Religion aufzuzwingen. Und daraus entstehen dann wieder neue Mischungen und neue Hierarchien und neue Organisationen von Staaten. Ich kann also sagen, dass das Recht, zumindest jetzt in historischen Zeiträumen betrachtet, keine Stabilität bewahren kann. Weil es einfach nicht vollkommen herrschen kann. Weil es nicht in lückenloser Weise das Zusammenleben der Menschen regeln kann. Es ist in vielfacher Weise begrenzt. Und es kann deswegen nicht schlechthin stabil sein, weil es eben vom Menschen gesetzt ist, vom Menschen gehandhabt wird, daher immer unvollkommen bleibt und weil es eben auch ein Instrument der Herrschaft über andere Menschen ist. Und diese anderen Menschen als rechtlich verpflichtete Personen, wie wir schon anfangs gesehen haben, zugleich immer auch rechtsmündig sind, und das ist jetzt so formuliert. Weil die eben auch mitmischen können, prinzipiell. Wenn sie das Recht verstehen, wenn sie dazu Stellung nehmen, können sie immer auch sagen, ich möchte es anders haben. Dann können sich auf ihre Weise und auf ihrer Stufe dann jeweils dagegen stellen. Eben zum Beispiel, indem sie andere Arten des Zusammenlebens forcieren und gegen die vorgeschriebenen Gesetze werden. Wenn Menschen vollkommen beherrscht sind, so wie wir es jetzt von der Perspektive angenommen haben, wenn sie vollkommen beherrscht sind von außen und dieser Herrschaft auch noch innerlich zustimmen, wenn sie also, man könnte auch sagen, äußerlich und innerlich versklavt sind, dann geben sie ihre Rechtsmündigkeit auf. Dann sind sie in dem Sinn keine Gefahr mehr. Aber ob dieser Zustand nun wirklich vorhanden war, oder in dieser Geschlossenheit überhaupt jemals historisch vorgelegen ist, das ist zu bezweifeln. Natürlich schaut es von heute aus so aus, wenn man sich an diese orientalen Perspektiven wendet, die ja historisch gesehen sehr lange Zeit beschäftigt hat. Aber es kann sein, dass trotzdem unter dieser Decke einiges aufrecht geblieben ist, was sich dieser Herrschaft entzogen hat. Also überall, wo Herrschaft nicht total ist, kann im Rahmen dieses Herrschaftsgebietes, jetzt einmal abgesehen von den äußeren Gefahren, die da jeweils auch bestehen, kann im Rahmen des Staates das Motiv zur Mitbestimmung, zur Umgestaltung des Rechts auftreten. Bei allen Personen, die überhaupt Rechtsmündigkeit haben. Und die Motive, die dahinter stehen, können sowohl egoistische sein, als auch ideologische. Und wir haben am Anfang auch diesen Unterschied gemacht zwischen Egoismus, die Vereinzelung als oberster Wert oder eben ein allgemeiner Wert und hier in dieser antiken Zeit immer in religiöser Form die Ideologie. Also die Hintergründe können so oder so sein. Es kann jemand um seiner selbst willen jetzt die Herrschaft anstreben oder es kann sich jemand aus Gründen, sagen wir jetzt einmal, einer überlieferten Verwandtschaftsreligion gegen die bestehende Herrschaftsreligion wenden. Und solange überhaupt Gesellschaft als Staat rechtlich organisiert ist, zielt der Ausgang von Spannungen im Rahmen der Gesellschaft, also von Spannungen zwischen Gruppen der Gesellschaft oder auch zwischen Individuen und Gruppen, also kreuz und quer, welche Spannung jetzt passieren kann, dieser Austrag zielt eben immer auf Eingriffe in das Recht, weil das Recht das Herrschaftsinstrument ist. Und weil durch das Recht eben die Gesellschaft gestaltet wird. Und diese Eingriffe können dann entweder zum Austausch der herrschenden Personen führen, das klingt sich jemand anderer auf dann, oder es kann auch, sie können auch zur Veränderung der ganzen Staatsverfassung führen. Also wenn ganze Gruppen jetzt ihre Position im Rahmen der Gesellschaft verändern wollen, dann kippt die Staatsverfassung um, wird anders und neu organisiert. Also zum Beispiel von einer Monarchie, von einer Einzelherrschaft zu einer Aristokratie oder Demokratie, zu anderen Formen des Zusammenlebens. Das heißt, das aktuelle Recht, das jeweils vorliegt in irgendeinem Staatsgebilde, spiegelt die Kräfteverhältnisse in einer Gesellschaft wider. Wer setzt sich durch? Wer kann die Form des Staates bestimmen? Und diese Kräfteverhältnisse können sich natürlich jederzeit verändern und verschieben. Das Recht setzt also nicht nur wegen der damit verbundenen Zwangsgewalt, wie wir schon am Anfang gesagt haben, eine Rechtfertigung voraus, oder es unterliegt, man könnte sagen, es unterliegt einem Rechtfertigungsdruck. Man sagt, wenn Menschen über Menschen herrschen, dann können die immer fragen, warum soll ich das oder jenes tun, wo ist das legitimiert, wo ist dieser Zwang, der auf mich ausgeübt wird, gerechtfertigt. Sondern auch wegen dieser Veränderlichkeit des Rechts. Es zeigt sich, dass es nicht schlechthin gültig ist, sondern es einmal so, einmal anders aussieht. Warum soll es so sein, wenn es anders aufgeht? Und durch diese Veränderlichkeit des Rechts wird ebenfalls ein Druck auf die Rechtfertigung seines jeweiligen Zustandes ausgeübt. Der Zwang allein reicht eben nicht aus, um eine rechtliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Weil eben auch die Gleichartigkeit der Menschen berücksichtigt werden muss oder die Mitsprachemöglichkeit, zumindest das Verständnis für das Recht. Alle, die vom Recht verpflichtet werden, müssen ja auch verstehen, dass sie verpflichtet sind. Sie können daher die Frage nach der Berechtigung dieser Gesetze und Vorschriften stellen. Ein Recht, das auf solches Verständnis und auch auf die Akzeptanz seiner Gesetze vollkommen verzichtet, das ist aller Menschlichkeit überhaupt beraubt. Verzichtet damit überhaupt auch auf die Gleichartigkeit der Menschen, die wir ja gesagt haben, konstitutiv mit drinnen ist in jeder Rechtsordnung. Und ein solches Recht ist überhaupt kein Recht mehr. Und die Akzeptanz, das Wissen und das Wollen der Menschen keine Rolle mehr spielt. Daher sind auch die monarchischen Herrscher über eine weitgehend rechtsmündige Bevölkerung jederzeit genötigt, die Gerechtigkeit ihrer Anordnungen und die allgemeine Gültigkeit dessen, was sie da befehlen, durch die Übereinstimmung dieser Ansprüche mit der zugrunde liegenden gesellschaftlich vertretenen übergeordneten Ebene, nämlich mit dieser ideologischen Ebene, mit der Ideologie auszuweisen. Also was die Herrscher befehlen und anordnen, das soll auch, sagen wir es kurz, der Religion entsprechen und gemäß sein. Im antiken Griechenland, wenn wir jetzt zu dieser Zeit weitergehen, wo im antiken Griechenland noch Könige geherrscht haben oder Adelige, die sich Könige nannten, im antiken Griechenland war diese ideologische Ebene die von Homer und Hesiod überlieferte Religion oder dieser Mythos, der Mythos der olympischen Götter, der natürlich lokal in verschiedener Weise adaptiert wurde, aber doch eine allgemeine Basis gebildet hat. Je öfter und intensiver und willkürlicher das Recht geändert wird von den Herrschenden, desto unglaubwürdiger wird der Anspruch, dass es immer noch verankert ist in der vorausgesetzten und in der Bevölkerung akzeptierten Religion. Die Willkür schimmert schon immer mehr durch. Desto größer, also je mehr die Herrscher einfach nur ihr eigenes Interesse spielen lassen, desto größer wird auch die Gefahr einer Kollision mit der Religion. Ja? Und
diesen Mythos.
Und dann treten eben Recht und Gerechtigkeit jetzt nicht nur für die Herrscher selbst auseinander, ne? Die können es natürlich immer wieder schon vorwegnehmen und sagen, ich verwende die Religion ja nur, um die Bevölkerung für meine Interessen zuzurichten. Ne? Die wissen dann schon, dass das nicht Gerechtigkeit ist, sondern dass die Religion und die Ideologie nur zu einem Mittel wird für die Herrscher, ne? Sondern diese beiden Seiten, Recht und Gerechtigkeit, treten dann auch für die Bevölkerung auseinander. Sie sehen, die Bevölkerung sieht dann schon ein, dass das, was der Herrscher befiehlt, nicht gerecht sein kann, wenn gerecht eben das ist, was auf der anderen Seite der göttlichen Ordnung entspricht. Diese Spannung eröffnet sich dann. Und die Menschen können dann dem Herrscher die Gebote der Götter vorhalten, entgegenhalten. Von dieser Thematik handelt die Antigone des Sophokles, ja, auf die ich jetzt kurz zu sprechen komme. Sophokles hat im 5. Jahrhundert vor Christus im klassischen Griechenland aufgewachsen und dort hat er geschrieben und seine Dramen aufgeführt, sehr erfolgreich. Sophokles behandelt in der Antigone die Spannung zwischen herrscherlicher Willkür und vorgegebener göttlicher Ordnung. Ich kann Ihnen kurz noch den Inhalt angeben. Sie wissen es wahrscheinlich ohnehin einigermaßen. Es geht um die beiden Söhne des Ödipus, die einander bekämpfen und die im Kampf um die Heimatstadt des Ödipus im Kampf um Theben sich gegenseitig töten. Der eine, der Eteokles als König von Theben und der andere, der Polyneikes, als Feind und Eroberer von Theben. Ja, so stehen sie sich gegenüber und bringen sich gegenseitig um. Nun geht die Macht über auf den Onkel der beiden, den Bruder der Iokaste, der Frau. Mutter des Ödipus, wir erinnern sich an dieses Ankreis. Also der Onkel Kreon ist jetzt der neue König und der verweigert nun dem feindlichen Polyneikes die Bestattung. Ganz entgegen den Gesetzen, die von der Ideologie her, vom Mythos her vorliegen. Also ein Affront gegen die Götter der Unterwelt und überhaupt gegen die göttliche Ordnung. Die Antigone, die Schwester der beiden Brüder, übertritt dieses Gebot. Sie bestattet den Bruder und missachtet den Befehl des Königs, liefert sich damit der Todesstrafe aus. Und Antigone verteidigt sich aber gegen den König folgendermaßen. In den Kreon. Ich lese Ihnen da Vers 450 bis 470 vor. Oder 449. Der Kreon sagt dann noch, du brachtest es über dich, dieses Gesetz zu übertreten, ne, das er selber gegeben hat. Die Antigone darauf, nicht Zeus hat mir dies verkünden lassen, noch die Mitbewohnerin bei den unteren Göttern, die Dike. Ich habe da Ausgabe, die nicht den Reim mitvollziehen. Also darum ist es so unrhythmisch, aber dafür ist es inhaltlich besser zu verstehen. Also nicht Zeus und nicht Dike hat dieses Gesetz gegeben, dass ich den Bruder nicht bestatzen darf. Die beide dieses Gesetz unter den Menschen bestimmt haben, und damit meint es jetzt das andere, dass man nämlich bestatten soll. Ehrfurcht vor dem Tod. Und ich glaube auch nicht, dass so stark seien deine Erlasse, dass sie ungeschriebenen und gültigen Gesetzen der Götter, dass diese Gesetze ein Sterblicher übertreten könnte. Also die ungeschriebenen und gültigen Gesetze der Götter, die kann kein Sterblicher übertreten, auch nicht der König. Denn nun nicht jetzt und gestern, sondern irgendwie immer liegt das und keiner weiß, wann es erschien. Also ich meine, es ist diese göttlichen Gebote. Die sind von Alters her vorhanden, keiner hat sie gesetzt, kein Mensch hat sie gemacht, sie sind von den Göttern her gegeben. Dafür wollte ich nicht keines Menschen Gesinnung fürchten, bei den Göttern Rechenschaft geben. Ja, also es geht ja eben darum, dass sie das göttliche Gebot einhält und nicht den Menschen gegenüber sich zu rechtfertigen hat. Das sterben müssen war mir bewusst, warum auch nicht, auch wenn du es nicht hättest verkünden lassen. Wenn vor der Zeit ich sterben werde, nenne ich dir Gewinn. Denn wer in vielen Leiden wie ich lebt, betrüge der im Tode nicht Gewinn davor. Also das berührt sie überhaupt nicht. Also diese Aussicht. Gegenüber dem Gebot. Ne? Sie ist aufgehoben im Rahmen ihrer Ideologie, könnte man sagen. So ist für mich dieses Schicksal zu erleiden gar kein Schmerz. Aber wenn ich den Sohn meiner Mutter tot, ohne Kraft den Toten ertragen müsste, darüber würde ich Schmerz empfinden. Jenes tut mir nicht weh. Wenn ich dir nun Törichtes zu tun scheine, dann werde ich fast der Torheit bezichtigt in den Augen eines Toren. Also sie beschuldigt den Kreon, dass er kurzsichtig ist, dass er nicht einsieht, welche wahren Gesetze auch der Polis, auch dem eigenen Königtum noch zugrunde liegen. Sie kennen vielleicht den Fortgang der anderen ohnehin. Kreon beharrt auf seiner Befehlsgewalt. Ne? Er spitzt sie noch zu. Er spricht davon, dass die ganze Stadt ihm gehorchen müsste, auch wenn sie allesamt anderer Meinung wären. Ne? Alle Untergebenen, alle müssen ihm trotzdem gehorchen. Und sein eigener Sohn Haimon, der Geliebte der Antigone, der beschimpft ihn dann und wirft ihm vor, dass diese Haltung völlig beschränkt und einseitig sei. Also bloß sein besonderes Interesse, das kollidiert mit dem allgemeinen Interesse. Aber Kreon hält daran fest und lässt eben die Antigone lebend einmauern in eine Grabkammer. Und erst als der Seher Teiresias dann auftritt und ihm düstere Vorhersagen macht, ne, versucht Kreon umzuschalten, lässt er sich umstimmen, aber jetzt ist es schon zu spät. Die Antigone hat in dieser Grabkammer bereits Selbstmord begangen und Haimon, der sie rausholen wollte, folgt ihr nach und dann auch noch Haimons Mutter, die Frau, Kreon, wenn sie die Versammlung wieder von Toten geht ebenfalls Selbstmord und Kreon bricht unter diesen Schicksalsschlägen zusammen. Ja. Aber in seiner Reue schwingt doch deutlich die Einsicht mit, dass eben die bloße Befehlsgewalt kein adäquater Rechtfertigungsgrund für Herrschaft über Menschen ist. Und das sieht er im Nachhinein dann ein. Bloße willkürliche Befehle ist zu wenig. Es bedarf einer Begründung der Befehle. Also vor dieser Folie der althergebrachten religiösen Gebote zeichnet sich die Haltung des König Kreon eindeutig als egoistische Willkür ab. Das Recht, das von ihm gesetzte Recht, ne, dieser Anspruch auf Recht, wird entlarvt als Missbrauch der Herrschergewalt. Und die entspricht dem nicht der überlieferten Gerechtigkeit oder der Vorstellung von Gerechtigkeit, wie sie im Volk vorhanden ist. Im 5. Jahrhundert vor Christus, ja, im Zeitalter der dänischen Demokratie, Zeit, in der Sophokles seine Tragödien schreibt, beginnt auch diese Ideologie, die hier noch als Maß dargestellt wird, als eigentliche Fundierung des Rechts, als die Gerechtigkeit, auf die wir zurückgreifen müssen, diese Ideologie beginnt allmählich fragwürdig zu werden. Die lässt sich so ebenfalls nicht halten. sie gerät damit in einen Sog, der schon früher begonnen hat, so im 6. Jahrhundert beginnt diese Begründungsreflexion, philosophische Begründungsreflexion, die Naturphilosophen versuchten eben die Welt, die natürliche Welt in einem Naturstoff abzustützen und die eben über den Mythos hinaus jetzt dieses Götterbild und dieses Gerechtigkeitsbild korrigieren wollen und überwinden wollen. Ja, also philosophische Tradition, die sich schon längst gegen die Religion gestellt hat. In der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts oder allmählich im Lauf des 5. Jahrhunderts setzt dann die Sophistik ein, also die Sophisten treiben ihr Wesen oder Unwesen und verlegen den philosophischen Schwerpunkt der Auseinandersetzung von der Natur und vom Sein als solchen zu den Fragen nach Mensch und Gesellschaft. Das ist ins Zentrum gerückt. Und in dieser Fragestellung wird es dann schon auch wichtig, nämlich sowohl politisch als auch praktisch, ob Menschen an die vorausgesetzte Ideologie glauben, an die vorgegebene Ideologie glauben oder nicht glauben. Die Sophisten in Athen, die dann vor allem auf Athen ein, in diesem geistigen Zentrum Griechenlands, wo sie eben auch von verschiedenen Städten her sich hinsiedeln, diese Sophisten bieten den jungen Männern in Athen gegen Entgelt an, sie zu gebildeten Staatsbürgern zu machen, sie kompetent zu machen für die Mitwirkung in der athenischen Demokratie. Sie bieten ihnen an, sie zu belehren über Religion, über Moral, über Gerechtigkeit, über die Erkenntnis und auch natürlich die alten Themen Natur und Sein bleiben immer noch im Hintergrund vorhanden. Also eine Allgemeinbildung, die zur Mitwirkung in der Demokratie befähigen soll. Ich mache jetzt noch einige Bemerkungen zur athenischen Demokratie, nur so andeutungsweise, das ist ja sehr komplexes Gebilde. Ne? Es war wirklich im 5. Jahrhundert eine echte Volksherrschaft, die Demokratie, sofern wir davon absehen, dass ein riesiger Teil der Bevölkerung zu diesem Volk gar nicht gehört hat. Ne? Nämlich die Frauen, die Sklaven und die Zugewanderten, ja, also mit Öcken, die Mitbewohner, die noch kein Bürgerrecht hatten, die oft auch keines bekommen haben, die aber eine wichtige Rolle gespielt haben, weil sie vor allem Handwerker und Händler waren, ja, und die ganze Wirtschaft vorangetrieben haben. Und also wenn man von dem absieht, dann bleiben ungefähr 10% männliche Einwohner von Attika, ja, also Stadt, Land und Küste, diese drei Teile haben es da gegeben, ja, und die haben das Bürgerrecht gehabt und durften auf einem gewissen Alter dann eben auch mitbestimmen und mitwirken. Ja. Also, das war das Volk. Und dieses Volk hat die politische Tätigkeit ausgeübt. Die Gesetzgebung lag ursprünglich ganz in der Hand der Volksversammlung. Und da durften alle Männer mit Bürgerrecht daran teilnehmen, an dieser Volksversammlung. In der die hat ungefähr 30 bis 40 Mal im Jahr getagt. Ne? Oft nur einen halben Tag lang. Aber es waren prinzipiell alle Männer teilnahmeberechtigt und sind dann üblicherweise so ungefähr ein Viertel oder ein Drittel dieser Männer auch wirklich gekommen. Ne? Das waren dann oft so 6.000 Leute. Die sich da versammelt haben für wichtigste Entscheidungen. Aber die Initiative in der Volksversammlung haben bestimmte Einzelne gehabt. Die haben gesprochen, die haben Anträge gestellt und haben versucht, ihre Richtung dem Volk plausibel zu machen. Das wurde dann immer abgestimmt, aber wenn man rhetorisch gut genug geschaffen war, konnte man natürlich die Abstimmung vorweg recht gut lenken. Diese Leute waren die sogenannten Demagogen, also die Volksführer. Die haben sich einfach durch die Tat etabliert. Sie sind nicht gewählt worden, sondern es waren gute Redner, meistens adelige Personen mit hohem Prestige auch schon, gesellschaftlichem Prestige, und sind akzeptiert worden als Sprecher. Von 443 bis 429 hat vor allem Pericles die überragende Rolle gespielt. Der war rhetorisch so gut, dass er dominiert hat in der Volksversammlung. Er selber wurde damals auch jedes Jahr zum Strategen gewählt. Die mussten jedes Jahr neu gewählt werden, das sind die Feldherren gewesen, die Feldherren, von denen es 10 gegeben hat, und einer davon war da jedes Jahr der Pericles. Das war eine sehr angesehene Position, mit der hat er eben auch ein Gewicht gehabt in der Volksversammlung. Von der Volksversammlung abhängig hat es dann eben einige weitere Ämter gegeben, die zum Großteil mit ausgelosten Personen besetzt worden sind. Das ist meistens durch Los besetzt worden, nur einige spezielle Positionen sind gewählt worden. Nämlich zum Beispiel die Strategen, die Feldherren. Und die Ämter haben auch relativ rasch rotiert. Das konnte sich niemand in der Weise etablieren, eine Ausmacht aufbauen. Dazu, zu diesen Ämtern gehört einmal der Rat der 500, das war eine Art Regierung. Dann die Archonten, die ein Rest von adeliger Herrschaft noch waren und die dann nur mehr für Blutgerichtsbarkeit zuständig waren. Und ab 400 vor Christus, also dann nach Ende des 500, wurde die Gesetzgebung von den sogenannten Nomotheten übernommen, während die Volksversammlung dann nur mehr zuständig war für die aktuellen Beschlüsse in Außenpolitik und in der richtigen Innenpolitik, also über Krieg und Frieden, über Bündnisse, eben auch über Besetzungen bestimmter hoher Beamtenposten, auch Finanzbeamter zum Beispiel, also die höchsten Finanzbeamten wurden dann auch gewählt. Also dafür war die Volksversammlung dann noch zuständig. Und zudem hat es dann auch noch Gerichte gegeben, also eine weitere wichtige Funktion im Staat, also die Richter, die wurden jeweils für bestimmte Verhandlungen aus einer Menge von 6.000 Geschworenen gelost. Und die einzelnen Gerichtsversammlungen haben dann so 200 bis 500 Richter umfasst, je nach Thema, je nach Art, was zur Debatte gestanden ist. Und die haben dann eben einfach abgestimmt. Und die Ankläger und Angeklagten mussten ihre Sache selbstständig vertreten. Die haben ihre Reden gehalten, hat die Wasseruhr gegeben, genaue Zeit eingehalten, und die mussten dann ihre Sache vortragen. Konnten sich natürlich von Experten ihre Reden auch vorher schon schreiben lassen. Und die dann nur ablesen oder auswendig hersagen. Das Urteil wurde dann einfach abgestimmt. Es hat auch keinen Einspruch dagegen gegeben. Es ist einfach beschlossen worden, dass es keine höhere Instanz mehr gibt. Diese Richter haben das letzte Wort gehabt. Und haben zwei Abstimmungen gemacht. Zuerst einmal bezüglich der Schuldfrage und zweitens bezüglich des Strafausmaßes. Da konnte sowohl der Kläger als auch der Beklagte dann einen Strafvorschlag machen, und einer von beiden wurde dann beschlossen von dem Richter. Also Sie sehen, die Mitbestimmung in der Polis war sehr intensiv für diese wenigen politisch tätigen männlichen Bürger, war es dann eine ganz große Herausforderung, hier mitzukommen und gezielt und sinnvoll tätig zu werden. Die Kontrolle über alle diese Ämter hat letztlich die Volksversammlung gehabt. Und in der Volksversammlung kann man sagen, war es natürlich wieder möglich, dass die rhetorisch dominierenden Personen die Richtung vorgegeben haben. Siehe Pericles. Und in dieser Situation war es natürlich sehr wichtig, dass die jungen Männer eine gewisse Bildung, eine intellektuelle Gewandtheit und vor allem auch eine gute Rhetorik sich angeeignet haben, also um hier mithalten zu können. Und entsprechend gefragt waren auch die Sophisten, die ja in all dem unterrichtet haben. Gehen wir mal ein bisschen auf die philosophische Position der Sophisten ein. Die Basis, von der aus sie argumentieren, ist der Mensch als natürliches Lebewesen, als physisches Individuum. Der Sophist Gorgias, der ebenfalls also von 483 bis 375, also so über 5. bis 4. Jahrhundert hinweg gelebt hat, der Gorgias, zeigt vor allem gegen Parmenides die Problematik des Denkens als Erkenntnismethode auf. Sowohl im Bereich des Seins, des reinen Seins, führt das Absurdum, ad absurdum, was Parmenides da befindet, diese völlige Einsicht in das Sein als solches, als auch im empirischen Bereich zeigt er, dass das Denken nicht wirklich ausschlaggebend ist. Weil wir uns auch viele Inhalte denken können, die empirisch gar nicht auftreten.
Entschuldigung, das war
jener
von
Leon Tiroi. Also für ihn bleibt dann letztlich übrig als Erkenntnismittel, als Erkenntnisvermögen nur die Sinnlichkeit, die Gewissheit der sinnlichen Wahrnehmung. Das ist die letzte Basis unserer Erkenntnis. Also der Mensch wird reduziert auf ein Sinneswesen. Und Protagoras, das zweite berühmteste Sophist, eben auch zu der Zeit gelebt hat, er war schon 410 gestorben, der schließt sich diesbezüglich an. Der Mensch ist wesentlich ein Sinnenwesen. Aber er fügt zu dem theoretischen Aspekt auch noch den praktischen Aspekt der Sinnlichkeit hinzu. Der Mensch ist nicht nur sinnlich erkennend, sondern auch sinnlich wertend. Er orientiert sich eben an den an dem sinnlichen Bedürfnis nach Lust und von dort her tendiert er und agiert er auf das für ihn jeweils Nützliche. Also von der natürlichen Physis her entsteht ein bestimmter Anspruch auch für das Handeln. Protagoras formuliert mit seinem berühmten Mensura-Satz, der Mensch ist das Maß aller Dinge, der Seienden, dass sie sind, und der Nichtseienden, dass sie nicht sind. Also was den Menschen bedeutsam ist, das kommt von ihrer physischen Bedürftigkeit her und je nachdem wählen sie aus, ob Dinge für sie überhaupt Bedeutung haben oder nicht, ob sie wichtig sind oder nicht. Und in welcher Art sie wichtig sind. Wenn man dann dieses, dass sie sind, auch übersetzen mit, wie sie sind. Das Maß aller Dinge, der Seienden, das oder wie sie sind, oder nicht sein, das oder wie sie nicht sind. Wenn sie keine Bedeutung haben für einen bestimmten Menschen, dann sind sie für ihn nichts. Es bleibt dann eigentlich als Wahrheitskriterium nur über, was mir erscheint. Wie es mir erscheint, wie es mir erscheint. Ich kann Platon begleitet das in einer fiktiven Auseinandersetzung mit Protagoras. Aber wenn wir eben jetzt vom sophistischen Standpunkt her die Vereinzelung des Menschen derart zum höchsten Wert erheben, dann bedarf es natürlich darüber hinaus weder für das Handeln noch für das rechtlich geordnete Zusammenleben in der Polis einer zusätzlichen Begründung. Wir können uns mit dem begnügen, was in uns an natürlichen Ansprüchen vorhanden ist. Und daher ist auch die Ebene der Götter nicht mehr wichtig. Protagoras fühlt sich diesbezüglich in Skepsis. Er sagt, wir können weder nachweisen, dass es die Götter gibt, noch können wir nachweisen, dass es sie nicht gibt. Unser Wissen ist einfach zu eingeschränkt und die Lebenszeit ist zu kurz dazu. Aber es gibt auch andere, die direkt gegen die Existenz von Göttern sprechen. Da gibt es noch diesen Sophisten Prodikos von Chios, der ebenfalls in der Zeit gelebt hat, bekannt ist, und der behauptet, dass die Menschen das für sie Nützliche vergöttlicht hätten. Ja? Was sie so im täglichen Leben brauchen können, dazu gehört für ihn auch Sonne und Mond, ne? Die ja die Jahreszeiten und die Tageszeiten ordnen. Dann eben auch die Flüsse und die Quellen und unter anderem auch Brot und Wein, ne? Demeter, die Kürzung des Getreides und des Wachstums und Wein, der Dionysos. Ne? In dieser Weise, was den Menschen nützlich war, was ihnen in der Weise wichtig war, weil sie das Maß aller Dinge sind, haben sie die Gegenstände vergöttlicht. Ne? Das ist alles. Damit sind die wirklichen Götter, der Anspruch auf eine Wirklichkeit von Göttern schon unterlaufen. Oder der Kyrenaiker Euhemeros, der ebenfalls in der Zeit gelebt hat und eine Staatsutopie auch aufgestellt hat, ein Hedonist könnte man kurz sagen, der hat eben behauptet, die Götter seien beeindruckende, großartige Menschen gewesen. Wurden dann eben nur so interpretiert. Also die übergeordnete Ebene wird gestrichen oder in Frage gestellt. Den Athenern ist diese Aufklärung nicht so ganz geheuer gewesen. Es hat natürlich auch Gegenströmungen gegeben. Und es wurde dann 432 oder 431, ich weiß nicht genau, von Religionsfanatikern und Gegnern des Perikles ein Gesetz gegen Asepie, gegen Gottlosigkeit beantragt. Aber es wurde auch wirklich beschlossen. Und es wurde auf Dauer beschlossen. So dass die Gottlosigkeit unter Strafe gestellt wird. Und dieses Gesetz ist auch sofort auf Anaxagoras angewendet worden. Auch ein Philosoph, der sich geleistet hat zu sagen, dass die Sonne und der Mond glühende Steine sind und nicht Götter. Das wurde ihm übel ausgelegt und er musste dann eben auch Athen verlassen. Nicht einmal Perikles konnte ihn retten, der mit ihm eng befreundet war. Ähnlich ist es Protagoras gegangen, der eben auch 410 dann Opfer eines solchen Urteils geworden ist und Athen verlassen musste. Andere prominente Opfer nennt man ohnehin Sokrates 399, der sein Todesurteil ja selber provoziert hat. Ich habe vorher davon gesprochen, dass die Richter zwei Urteile abgeben mussten, schuldig oder unschuldig, und dann das Strafausmaß. Und dieses Sokrates wurde knapp schuldig gesprochen, der Asepie. Und dann sind die Strafen besprochen worden, der Ankläger hat die Todesstrafe verlangt, und Sokrates hätte natürlich geschickterweise Verbannung oder eine hohe Geldstrafe verlangen können. Er hat ohnehin relativ viel Sympathie noch gehabt. Dann hätte er ziemlich sicher die mildere Strafe bekommen. Aber was er beantragt hat, war die Ehrung im Sultanellum, also im Rathaus, wo geehrt werden für seine Tätigkeit im Staat. Das war natürlich zu arge Provokation, da ist er zum Tod verurteilt. Aber eben trotz dieser rechtlichen Beschränkung hat sich der Unglaube während des 4. und 5. Jahrhunderts besonders in der gebildeten Schicht immer mehr verbreitet. Klarerweise eher im Verborgenen. Aber solche aufgeklärten Leute haben natürlich die Begründung des Rechts in der Religion nicht mehr ernst genommen. Und die Sophisten haben dafür ganz klarerweise keinen Ersatz geboten. Die haben keine übergeordnete Instanz angemeldet, die hier einspringen könnte. Sodass eben als Motiv für Herrschaft und Rechtsetzung nur mehr der Egoismus allein übrig geblieben ist, aus dieser Sicht. Die anderen Menschen sollen möglichst als Mittel für die eigenen eigennützigen Interessen verwendbar sein, möglichst gut verwendbar sein. Und dazu muss man eben das Recht eingreifen oder Macht über das Recht haben. Also das war das einzige Motiv, das jetzt noch übergeblieben ist. Und die Gerechtigkeit selber sinkt dadurch herab, zu einer rein propagandistischen Kategorie, auf die einige, viele von den Beherrschten noch hineinfallen, die aber in Wirklichkeit nicht ernst zu nehmen ist. Für die Herrschenden bedeutet sie nur, dass sie unter Vorspiegelung von Gerechtigkeit eben ihre Interessen und ihre Eingriffe in das Recht durchsetzt, nach eigenem Gutdünken, können sie dann die Regeln festlegen. Und in dieser Hinsicht argumentiert auch der von Platon in seiner Politeia im ersten Buch dargestellte Sophist Thrasymachos. Thrasymachos. Das ist ja nicht ganz historisch nachvollziehbare Gestalt, die taucht nur bei Platon in der Weise auf und Aristoteles bezieht sich dann einmal kurz auf diese Darstellung bei Platon, aber sonst ist er historisch eigentlich nicht belegt. Dieser Thrasymachos definiert die Gerechtigkeit eben aus der Sicht der Sophisten, sie sei das dem Stärkeren Glückliche. Oder wie man anders formuliert, das dem Überlegenen Zuträgliche. Also die Stärkeren können ihr Interesse durchsetzen und das ist die Gerechtigkeit. Sie reduziert sich auf dieses egoistische Motiv. Und er erläutert dann diese Definition im Gespräch mit Sokrates, ich lese Ihnen da aus dem ersten Buch der Politeia, also der Staat, von Platon vor, das ist 338b, 7 bis 339a4. 338, 339 ungefähr. Ja, das ist die Stephanus-Nummerierung, die eigentlich in allen Platon-Ausgaben irgendwo aufscheint. Also, in dem Zusammenhang, Thrasymachos führt das Wort und spricht zu Sokrates. Weißt du denn nicht, sprach er, dass von den Staaten die einen durch Tyrannen beherrscht, die anderen demokratisch und wieder andere aristokratisch eingerichtet sind? Wie sollte ich nicht, sagte Sokrates. Ist denn nun nicht dieses, das Regierende in jedem Staat, das Überlegene, das Stärkere, das Regierende? Ich habe schon vorher darauf hingewiesen, das Recht ist eigentlich eine Darstellung der Kräfteverhältnisse in einer Gesellschaft. Und daher, wer regiert, ist auch an der Macht, ist das Stärkere, das Überlegene. Sokrates gibt das zu. Und Thrasymachos erklärt jetzt weiter. Jede Regierung gibt doch die Gesetze mit Rücksicht auf das, was ihr zuträglich ist. Also was ihr nicht liegt. Die Demokratie, demokratische, die Tyrannis, tyrannische und die anderen ebenso. Wenn sie sie geben, so haben sie damit ausgesprochen, dass dies, das ihnen Zuträgliche, für die Regierten gerecht sei. Also sie regieren so, sie geben die Gesetze so, dass sie ihnen nützlich sind, aber ausgehend tun sie es als gerecht für die Regierten, die sich ja an die Gesetze halten. Für die Regierten ist das gerecht sei und den, der das übertritt, bestrafen sie als einen Gesetzesübertreter und Frevler. Ja, wird auch gleich moralisch verurteilt, diese Übertretung. Das also, mein Bester, ist das, was ich meine, dass in allen Staaten das Nämliche gerecht ist, nämlich das der bestehenden Regierung zuträglich. Diese aber ist in Überlegenheit, so dass richtiges Nachdenken ergibt und das Gerechte überall dasselbe ist. Nämlich das dem Überlegenen zuträglich, dem Stärkeren nützlich. Darauf reduziert sich offensichtlich die Gerechtigkeit, auf diese Art von Schein. Die Regierten sollen jetzt sagen, gerecht ist denn das zu tun, was dem Überlegenen zuträglich ist. Wir sollen uns an die Gesetze halten, das ist gerecht. Aber diese moralisierende Art, Recht und Gerechtigkeit in eins fallen zu lassen oder gleichzusetzen, ist in Wirklichkeit nach Thrasymachos eine Naivität und eine Dummheit von Leuten, die sich eben von anderen manipulieren lassen und die nicht in der Lage sind, ihre eigentlichen, ihre wahren Interessen, nämlich ihre egoistischen Interessen durchzusetzen und zu vertreten. Also das ist nur eine Unfähigkeit wenn man diese Art von Gerechtigkeit ernst nimmt. Aber die Leute, die Sache durchschauen, die wissen sehr wohl, dass das, was im moralischen Sinn ist, Ungerechtigkeit heißt, also die Gesetze übertritt, dass das in der realen gesellschaftlichen Situation höchste Tugend und Weisheit sei. Ja? Vertritt das immer gut. Das ist nämlich, was uns den eigentlichen Wert erreichen lässt, nämlich unsere egoistischen Interessen. Ja? Also sind wir weise und tugendhaft, wenn das eben als oberste Instanz angenommen wird. Aber er meint jetzt nicht so die kleinen Übertretungen, die sind relativ unwichtig, sondern er meint Ungerechtigkeit in großem Stil, nämlich als Herrscher. Ja? Dann ist es eigentlich Tugend und Weisheit, wenn er imstande ist, sich das Hab und Gut der Bürger anzueignen oder darüber zu herrschen und die Bürger selber noch zu unterdrücken. Ja? Dann ist man eigentlich ein guter, ein erfolgreicher Tyrann, ne? Und ein hervorragender Mensch. Das ist ungefähr die Position des Trasymachos. Platon spitzt im zweiten Buch der Politeia diese Argumentation noch auf die aktuellen Verhältnisse der athenischen Demokratie zu, weil der Trasymachos hauptsächlich den Tyrannen anspricht, ne, und die Vorstellung vielleicht auch noch von den orientalischen Despotien her überliefert, die Vorstellung, dass eine Einzelperson über alles andere herrschen kann, ist sehr verführerisch, ne? Wo es in der damaligen Zeit natürlich überhaupt nicht mehr so leicht durchführbar war und sogar sehr riskant und gefährlich, wenn man das versucht hat. Ne? Also jedenfalls, Platon versucht es jetzt ein bisschen zu modifizieren und auf die Demokratie hin auszulegen, indem er jetzt als so quasi Advocatus Diaboli, ne, der lässt da zwei Leute sprechen, die in Wahrheit seine Brüder sind, ne, der Glaukon und der Athelmantos, und die sprechen sogar das, ne, lässt er die Position vertreten jetzt ganz gezielt und den Sokrates eben aufzufordern, jetzt wirklich dagegen zu argumentieren. Die Behauptung aufstellen, dass die Illusion einer übergeordneten Ebene einfach gestrichen wird, bei allen Menschen letztlich, dass nur mehr der Egoismus als solcher überbleibt und dass das Unrechttun zum eigenen Vorteil die ursprüngliche und oberste Motivation für alle Menschen sei. Und die Frage ist dann, wie daraus jetzt noch Recht und Gerechtigkeit über diese Vorstellungen entstehen können. Und hier wird weiterhin ausgeführt, sie entstehen aus dem Unvermögen, sich durchzusetzen einerseits und aus der Angst von anderen unterdrückt zu werden und von anderen Unrecht zu erleiden. Ja? Also wenn die Schwachen das wittern und wenn sie in dieser Situation sich vorfinden, dann einigen sie sich mit anderen Schwachen, also untereinander, allgemeine Gesetze gelten zu lassen. Und die Einhaltung dieser Gesetze Gerechtigkeit zu nennen. Das ist also aus der Schwäche der Menschen heraus entstanden. Aber wann immer sie die Gelegenheit haben, ungestraft die Gesetze zu übertreten, dann nutzen sie diese Gelegenheit auch. Zum eigenen Vorteil. Aus ihren politischen Motiven heraus. Und das halten sie für die einzig richtige und kluge Lebensweise. Und andererseits loben sie öffentlich das Recht und die Gerechtigkeit und darum das Unrecht und die Ungerechtigkeit. Ja? Um eben nicht den Egoismus der anderen noch anzustacheln, ja? Und um nicht diesen Egoismus der anderen jetzt explizit auf sich selbst zu wenden und zu lenken. Daher ist also die öffentliche Meinung voll von scheinheiliger Ehrerbietung gegenüber der Gerechtigkeit und dem Recht. Ja? Durchschaubar. Ja, das ist nicht ernst gemeint, aber es muss öffentlich so gehalten werden, als sonst ein Nachteil für die eigene Person sein könnte. Es bringt also gesellschaftlich Ansehen und Lohn und Ehre äußerlich als gerecht zu erscheinen, auch wenn man es selbst nicht ist. ja, als gerecht im Sinne dieser Gesetze, obwohl man sie am liebsten jederzeit übertreten würde, um sich den größten Profit an Vorteilen herauszuschlagen. Die Berufung auf allgemeine Werte und die Verteidigung dieser allgemeinen Werte gegenüber dem Egoismus und auch gegen die Gottlosigkeit zum Beispiel, diese Art des Umgangs ist ein strategisch einsetzbares Mittel gegen andere Menschen, ja, gegen die Mitbürger, gegen Konkurrenten zum Beispiel. Ja. Man kann also jederzeit auf dieser Basis andere vernadern und abschießen, ja, wie sie auch Sokrates selber geschehen ist. Ja, dass er in Platon lässt im Dialog Gorgias den Sokrates sagen, wenn er mal angeklagt würde, ja, dann sicher von einem schlechten Menschen. Ja. Der, also von einem Egoisten, der hier einen anderen einfach beseitigen will. Ja. Das ist im Falle des Sokrates auch sehr gut gelungen. Also diese schöne athenische Demokratie erweist sich so gesehen als innerlich vollkommen hohl. Ja. Die eigentlichen Motive, die hier spielen, sind nur Egoismus und Schwäche. Ja. Aus Schwäche ist die Demokratie eingerichtet und trotzdem versucht jede Person möglichst die eigennützigen Interessen für sich zu realisieren. Nach außen kann die Polis hingegen, wenn sie in der Position der Stärke auftritt, diese Maske fallen lassen. Ja? Da braucht sie überhaupt nicht vorgeben, irgendwelche höheren Werte, da braucht sie diesen Schein überhaupt nicht wahren. Und dies natürlich bringe ich Ihnen jetzt ganz schnell noch ein paar Ausschnitte aus dem berühmten Media-Dialog, den Thukydides verfasst hat. Es handelt sich hier um eine Verhandlung zwischen den Athenern, die mit überlegener Streitmacht auf der Insel Melos gelandet sind, im Peloponnesischen Krieg, ja, 416 vor Christus war das. Also, Melos, die kleine Insel, Sparta nahe gestanden, hat sich aber auf dem Kriegsgeschehen herausgehalten, ist neutral geblieben. Ja. Und die Athener mit überlegener Seemacht stürzte sich auf diese Insel und Verhandlungen zuerst noch einmal mit den Führungskräften der Melier. Aber das Einzige, was sie ihnen anzubieten haben, ist die Alternative, entweder ihr unterwerft euch kampflos oder ihr werdet im Kampf einfach niedergemacht. Ja? Was von beiden wollt ihr? Mehr gibt es nicht. Das Einzige, was wir euch anbieten können, und wenn die Melier dann versuchen, irgendwelche anderen Abweichungen und zusätzliche Argumente hineinzubringen, dann werden die einfach abgeschnitten. Also, kurz einige Ausschnitte, das ist im fünften Buch, Paragraph 89, dann bei Thukydides über den Peloponnesischen Krieg. Die Athener sagen dann, wir allerdings gedenken unsererseits nicht mit schönen Worten, etwa als Besieger der Perser seien wir zur Herrschaft berechtigt, oder wir müssen ihr mittleres Unrecht jetzt vergelten, endlose und unglaubhafte Reden euch vorzutragen. Noch dürft ihr meinen, uns zu überreden, wenn ihr sagt, abkömmliche Spartas, hättet ihr doch keine Heeresfolge geleistet und ihr hättet uns nicht zu Leide getan. Sondern das Mögliche sucht zu erreichen, nach unserer beider wahren Gedanken, das ist, so gut ihr wisst wie wir, dass im menschlichen Verhältnis Recht gilt bei Gleichheit der Kräfte, doch das Mögliche, das Überlegene durchsetzt, das Mögliche, der Überlegene durchsetzt, der Schwächere hinnimmt. Also, ihr sollt nicht herumreden, dass ihr ohnehin nicht eingegriffen habt in den Kampf, sondern haltet euch an die Situation, ja, an das Mögliche. Und das Mögliche bedeutet, dass der Stärkere einfach dem Schwächeren diktiert. Das ist das Einzige, was gilt. Und nur bei Gleichheit der Kräfte gilt das Recht. Ja? Also wenn man sich nicht übertrumpfen kann gegenseitig, dann muss man sich irgendwie einigen. Ja? Aber ansonsten, jetzt und hier, geht es nur darum, diese Dominanz wirklich auszulegen. Gut, ich lasse das Weitere.